Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und wir haben heute einen Gast, der zwar was mit Brettspielen zu tun hat, aber wir reden heute nicht explizit über Brettspiele, sondern wir stellen mal wieder einen Beruf in der Spieleindustrie, Spielebranche vor, heute mal aus der Brettspielbranche. Und zwar habe ich bei mir den guten Clemens Franz. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja. Stell dich doch am besten ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
Ja, Name hast du eh schon genannt, Clemens Franz. Meistens dann die Frage, was Vorname, was Familienname. Franz wäre der Familienname, Clemens der Vorname. Grundsätzlich höre ich auf beides.
Das ist immer gut, ja.
Ich bin seit 2006, 2007 in der Brettspielbranche aktiv als Illustrator, als Grafiker. Und seit 2010 mache ich das hauptberuflich. Mhm. Und zum Privaten verheiratet, 5 Kinder, lebe, wie man es vielleicht hört, in Österreich, im Südosten, relativ nah an der slowenischen und ungarischen Grenze. Sage ich mal dazu, dass man mich ein bisschen einordnen kann. Mhm. Und ja, bin Mitte 30.
Mal ein Österreicher, der nicht in Wien wohnt, ist auch eine Seltenheit.
Ja, also es wohnen schon sehr, sehr viele Österreicher in Wien. Wien 2 Stunden ungefähr weg von mir mit dem Auto. Ja, es gibt auch anderswo Österreicher.
Man glaubt es ja immer nicht, aber es ist so, ja. Gut, aber mit 5 Kindern in Wien ist wahrscheinlich auch einfach zu teuer, oder? Das sage ich als Freiburger hier.
Ich habe in Wien nie gelebt, ich komme ursprünglich aus Graz, das ist die zweitgrößte Stadt. Mhm. Und es hat sich dann einfach so ergeben, dass wir da das Haus der Großeltern bekommen haben, ausgebaut haben. Und da war dann so viel Platz, dass wir gesagt haben, das müssen wir jetzt irgendwie befüllen auch. Mhm. Und so sind die 5 Kinder entstanden.
Dann hast du wahrscheinlich auch so ein kleines Atelier bei dir aufgebaut, oder? Mit genügend Platz. Also du bist Illustrator von Haus aus, hast du ja gesagt. Magst du mal so ein bisschen schildern, wie ist es denn dazu gekommen? Wie wird man denn hauptberuflich Spieledesigner im wahrsten Sinne des Wortes? Also du illustrierst Brettspiele. Da können wir gleich dazu kommen, was das alles umfasst. Aber wie ist es vonstatten gegangen, dass du vom normalen Illustratorjob in diese Branche reingerutscht bist?
Zufälle. Wie, glaube ich, bei vielen anderen auch. Ich habe eigentlich keine Ausbildung zum Illustrator. Ich habe zwar kreative Ausbildung, aber die ist in Richtung Bildhauerei gegangen. Das im Bereich IT-BWL studiert an der Fachhochschule und habe dann auch als Assistent dort gearbeitet. Ich habe nebenher eigentlich immer sehr, sehr gerne gespielt und auch eigentlich ganz gern gezeichnet und habe dann begonnen, die eigenen Brettspielprototypen zu illustrieren. Und bin dann über einen Zeichenwettbewerb bei Lookout Spiele, war das, die haben so ein Kartenspiel gemacht mit verschiedenen Illustrationen, bin ich reingerutscht und wurde dann gefragt, ob ich denn nicht ein Spiel illustrieren möchte, von Uwe Rosenberg. Mhm. Und das war dann Agricola.
Also gleich mit dem Schwergewicht eingestiegen.
Ja, gleich was Handliches zu Beginn. Viele Fehler gemacht, viele Dinge gelernt. Mir dann auch oft gedacht, es wäre doch schön, vielleicht eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht zu haben. Aber es hat dann viele Türen geöffnet, Agricola. Mhm. Und da bin ich dann einfach dabei geblieben und haben mir gedacht, eigentlich ganz, ganz nett in der Branche, fühle mich da sehr wohl. Mhm. Und habe dann mehrere Jahre parallel an der Fachhochschule gearbeitet und als Illustrator. Und seit 2010 mache ich es Vollzeit.
Mhm. Was hast du davor noch so gemacht? Also hast du auch illustriert dann oder ist es mehr so jetzt aus dem Hobby heraus entstanden?
Ist aus dem Hobby heraus entstanden. An der Fachhochschule habe ich im Bereich Neue Medien, Multimedia als Assistent gearbeitet, ein bisschen unterrichtet und so weiter. Und habe nebenher eigentlich immer, was weiß ich, Studienkollegen, kleinere Firmen vom Grafischen her betreut. Also das Spürgefühl war eigentlich immer da, habe das immer ganz gern gemacht, zum Dazuverdienen. Aber die Illustrationen, da bin ich dann wirklich reingestolpert, reingewachsen.
Ja, aber krass, aber das ist ja schon, wie kommt man, also schöne Grüße an Stefan, wie kommt man an als Lookout auf die Idee, jemanden für so ein Mammutwerk wie Agricola, wo es ja wirklich hunderte von Karten gibt, wie sind die auf dich gekommen? Also du hattest ja noch in dem Bereich keine Referenzen so gesehen, oder?
Genau, aber das war, glaube ich, der Gedanke, den der Uwe Rosenberg und der Hanno Gierke damals hatten. Die haben eben diesen kleinen Illustrationswettbewerb für das Kartenspiel gemacht. Da haben dann viele Leute was eingereicht. Mhm. Und es gab dann in Essen so ein Treffen, so einen kleinen Tisch für die...
Also Essen, die Brettspielmesse wäre es nicht.
Genau, die Brettspielmesse in Essen gab es diesen Tisch. Da sind die verschiedenen Illustratoren gesessen und haben uns ein bisschen unterhalten. oder die verschiedenen Zeichner, die da das Kartenspiel mitgemacht haben. Und dann kam eben die Frage, wo ich denn meine Mappe hätte. Mappe, ich habe keine Mappe mit. Ja, Mappe mit Illustrationen, habe ich gesagt, habe ich keine, aber ich kann gerne ein paar Entwürfe schicken. Ich glaube, der Gedanke dahinter war einfach der, dass sie jemanden gesucht haben, der einerseits neu ist und der das Ganze zu einem realistischen Preis macht.
Also unverbraucht, weil wenn man jetzt ein bisschen in der Brettspielbranche unterwegs ist und viele Spiele auch anschaut, man trifft halt immer auf die gleichen 5 Zeichner, gell? Das ist halt leider schon ein sehr enger gesteckter Bereich. Also wenn man wenig Spiele aus Amerika und Frankreich und so spielt, sondern innerhalb der deutschen Branche guckt, sind es schon eine überschaubare Menge von Illustratoren.
Ja, absolut. Ich versuche immer wieder drauf zu kommen, warum das Ganze so ist. Wirkliche Erklärung habe ich noch nicht gefunden, aber ich vermute, es hat durchaus damit zu tun, dass man jetzt gerade im deutschsprachigen Raum, wenn man Spiele illustriert, gestaltet, ganz, ganz oft jetzt nicht nur Illustrationen hat, sondern auch die ganze Grafik rundherum, Regelsatz, Schachtelsatz für den Druck vorbereiten und so weiter und so fort. Das heißt, es ist von der Aufgabenstellung her relativ umfangreich. Und es ist sehr, sehr spezifisch. Das heißt, was mir oft passiert, wenn ich im Internet schaue, Illustratoren, es gibt wahnsinnig gute Leute, es gibt ganz, ganz großartige Leute, aber wenn du diese Leute an ein Brettspiel setzt, wird wahrscheinlich was Unspielbares rauskommen. Das heißt, wir haben da ganz stark auch den Informationsdesign-Bereich drinnen.
Ja. Also jeder, der schon mal ein Brettspiel gespielt hat, gerade seit die so ein bisschen internationaler geworden sind, sind ja ganz viele Sachen nicht mehr mit Text beschrieben, sondern haben halt eine Symbolsprache, die international funktionieren soll. Gell? Und das ist schon eine ganz eigene Herausforderung, stelle ich mir auch vor, dass diese Erfahrung mitzubringen und zu wissen, wie man sowas illustriert, damit es auch spielerisch funktioniert.
Genau, es gibt so wahnsinnig viel ausbildungstechnisch im Bereich jetzt eben Usability, Ergonomie, Interaction Design und was weiß ich alles. Aber das ist schwerpunktmäßig eben der digitale Bereich. Mhm. Da gibt es wahnsinnig viel im digitalen Bereich, aber jetzt in diesem analogen Bereich gibt's ausbildungsmäßig überhaupt nichts. Und ich denke, es hat damit auch zu tun, dass man da reinwachsen muss, die Dinge einfach anhand der Spiele lernen muss. Dass es deswegen eigentlich im deutschsprachigen Raum relativ wenige gibt. Und diese Trennung jetzt hat sie jetzt noch nicht so ganz durchgezogen. Also wenn wir jetzt französische Spiele oder amerikanische Spiele anschauen, da haben wir teilweise fantastische Illustratoren, aber das ganze Informationsdesign, Grafiklayout und so weiter, das macht eine andere Person.
Mhm, ja, das merkt man schon, dass es in deutschen Spielen irgendwie aus einem Guss ist, gell? Ja. Also nur jetzt meine Vermutung, liegt vielleicht auch daran, dass gute Illustratoren, die eben, was weiß ich, für Magazine oder sowas arbeiten, dass denen einfach das auch unbekannt ist, diese Welt der Brettspiele, dass die das sich vielleicht gar nicht so darum kümmern, um diese Jobs und deswegen halt einfach so dieser bestehende Kreis von erfahrenen Menschen sich das holt und B, vielleicht auch einfach das Budget bei Brettspielen einfach deutlich geringer ist, oder? Vermute ich jetzt mal.
Ja, absolut.
Für die Arbeit, die da reinstecken muss.
Genau, wenn wir uns jetzt irgendwelche Karten anschauen, die alle wahnsinnig toll illustriert sind, dann muss man sich überlegen, wie lange der Illustrator an seiner Illustration sitzt, wie viele Tage und was das kostet. Aber wenn man das Ganze verbindet mit den Auflagen, die die Gesellschaftsspiele, Brettspiele haben, keine Ahnung, Standard-Startauflage bei 3.000, 4.000, 5.000 Stück, ja. 3.000 Stück eher, dann wird es schwierig, wenn man einen Grafikposten allein von 10.000 Euro hat für die Illustrationen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Also das, was die Illustrationen wert sind, ist nicht immer im Budget.
Ja. Muss man da als freischaffender Illustrator spekulieren und auch mal sagen, okay, ich gehe das Risiko ein, ich arbeite mehr und bin dann beteiligt? Also sind das generelles Beteiligungssachen, die mit der Auflage zu tun haben? Das heißt, wenn man jetzt ein Spiel des Jahres erwischt, sozusagen, dann ist man fein raus und bei anderen hat man ein Verlustgeschäft oder ist es jedes Mal Verhandlungssache und man macht auch Festpreise?
Genauso ist es. Also jedes Mal Verhandlungssache. Es gibt Spiele, da macht man Einmalzahlung und die Sache ist erledigt. Es gibt Spiele, da gibt es dann zusätzlich für Lizenzen noch was dazu. Man kann auch versuchen zu sagen, ich hätte gerne eine Beteiligung am Umsatz. Aber das ist natürlich immer ein Risiko, klar.
Klar. Dann hat man halt weniger Grundeinkommen sozusagen. Ja. Okay, aber das muss jeder Illustrator selber rausfinden. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein branchentypisches Ding.
Nein, überhaupt nicht.
Okay. Lass uns mal ein bisschen spezifisch werden. Also wenn du jetzt so einen Auftrag dir an Land geholt hast, nenne ich es jetzt mal, wie früh wirst du involviert als Illustrator in so ein Spiel? Also kriegst du schon ein fertiges Spiel, kriegst du ein fertiges Prototyp? Wie stark wird da deine Kreativität auch mit reingeholt?
Ich kann jetzt einmal den Idealfall skizzieren. Mhm. In der Praxis ist es immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ja, aber im Idealfall setzt man sich irgendwo einmal bei einer Messe, ob das jetzt Nürnberg oder Essen ist, eben als die zwei großen Termine für Gesellschaftsspiele, zusammen, bespricht einmal das Spiel, kann das Spiel einmal anhand eines Prototypen testen, um ein Gefühl zu bekommen. Mhm. Ob das Thema da schon feststeht, ist ganz eine andere Sache. Viele Verlage bitten auch ganz bewusst um Input, was jetzt Thema betrifft. Andere wiederum, das hängt vom Redakteur ab, haben schon ganz genau die Vorstellungen, wie das vom Thema und von der Gestaltung her aussehen soll. Mhm. Aber im Idealfall beginnt man beim Spielen des Prototypens und handelt sich dann dahingehend langsam weiter. Ich mache es ganz gern so, wenn ich dann den Auftrag bekomme, dass ich mir ein Spielelement rausschnappe, das meiner Meinung nach ganz zentral ist. Wenn es ein kartengesteuertes Spiel ist, können das die Aktionskarten sein. Und einmal dieses eine Element so weit wie möglich versuch, fertig zu gestalten. Das geht natürlich im permanenten Dialog mit Redakteuren, mit Verlag, also immer wieder hin und her. Und wenn wir dann ein Element so weit haben, dass wir sagen, okay, das passt, das entspricht jetzt unseren Vorstellungen, da ist alles drinnen, was wir drinnen haben wollen, dann wachsen bei mir rundherum die anderen Elemente dazu. Dann kommt der Spielplan dazu, dann kommen andere Standsteile dazu und so weiter und so fort. Mhm. Ich mache es ganz gern so, Prototypen, spielen, kennenlernen, dann ein Element rausschnappen und anhand dieses Elements das Ganze genauer umreißen.
Ja, also ich meine, wenn der Spieleentwickler und bei so einem Thema wie Agricola, denke ich, ist es auch sehr dankbar, weil das war wahrscheinlich auch sehr früh schon ein Ackerbau und Obst anbauen, Gemüse und sowas anbauen, oder? Da ist das Thema ja auch sehr dankbar und ändert sich und ist auch nicht so abstrakt, dass sich das irgendwie ständig ändert. Aber es gibt ja auch Spiele, wo man weiß und wo man das Gefühl irgendwie auch hat, es ist eine reine Mechanik und das Thema ändert sich im redaktionellen Verlauf irgendwie noch viermal. Ist es auch unterschiedlich, ob das jetzt ein sehr mechanisches Spiel ist oder ein Spiel, was sich sehr an dem Thema orientiert, was die Schwierigkeit zum Illustrieren betrifft?
Also Agricola ist einfach ein ganz besonderes Beispiel, weil es auch als Landwirtschaftsspiel vom Uwe entwickelt wurde.
Genau, ja.
Und genauso umgesetzt wurde, wie er das eben wollte und viele Dinge einfach drinnen spürbar sind. Zaunbau, das Pflügen, das ist alles auch im Material spürbar. Da fällt es natürlich sehr, sehr leicht, die Dinge umzusetzen, weil man klare Richtungen hat, weil man weiß, okay, das sind die Plättchen, das wären dann mal die Felder, wie müssen die ausschauen, wie liegen die auf dem Plan. Bei den Spielen vom Uwe muss ich sehr wenig ändern, jetzt auch was das Layout der Elemente betrifft, weil da kann ich mich drauf verlassen, der hat das wahnsinnig oft getestet, das macht auch von der Geschichte her Sinn und so weiter und so fort. Bei abstrakten Spielen dauert oft eben diese Themenfindungsphase sehr, sehr lange. Mhm. Und wie du richtig gesagt hast, man spürt es dann beim Spielen bisweilen auch, dass das vielleicht nicht das Thema war, das zu Beginn dabei war, oder es war zu Beginn überhaupt kein Thema drauf. Es gibt gewisse Autoren, die einfach so stark mechanisch arbeiten, also diese Uhrmacher, Geschichtenerzähler und die Uhrmacher. Und da gibt es ein paar Autoren, die sich ja gar nicht fürs Thema interessieren, sondern die ganz fasziniert von den Mechanismen sind.
Und da ist dann die Zusammenarbeit mit der Redaktion wahrscheinlich einfach enger, gell? Ja.
Genau. Wobei es auch von Verlag zu Verlag unterschiedlich ist, wie stark die Autoren eingebunden werden und wie stark auch die Autoren eingebunden werden wollen.
Beim Entwicklungsprozess, also nehmen wir mal an, das Thema steht jetzt fest und das ist, keine Ahnung, Thema Podcast-Produktion. Das wäre eigentlich mal ein cooles Spiel. Podcast, täglichen Podcast produzieren mit so Steinchen und Meeples. Gäste finden. Hey, das mache ich. Wo fängst du denn an? Nimmst du dir, also hast du ja gerade schon gesagt, du nimmst dir halt mal ein Element und wann spürst du so, jetzt habe ich den Stil gefunden? Oder also du weißt ja so diesen Moment, wo du sagst, so soll das aussehen. Die Spiele von dir sehen ja nicht alle gleich aus. Oder bei dem Illustrator will man ja auch, dass es manchmal sagt die Redaktion wahrscheinlich, hey, das soll so ungefähr aussehen, keine Ahnung, wie Agricola oder so. Oder versuch doch mal so ein bisschen so einen anderen Stil zu fahren, probier mal irgendwie sowas zu machen. Also wann hast du so diesen Moment, wo du denkst, jetzt weiß ich, wie es in meinem Kopf das ganze Spiel aussieht und dann kann ich quasi runterarbeiten? Kannst du das beschreiben, so diesen Moment, oder ist es jedes Mal unterschiedlich?
Also wenn ich böse wäre, würde ich sagen, das ist der Moment, wenn ich das Mail bekomme, in dem mir der Redakteur sagt, seine Frau findet es auch gut.
Okay.
Für mich ist schon, wenn ich den Prototypen das erste Mal gespielt habe, dann bildet sich bei mir im Kopf so ein Szenario, so eine Optik, wie das Ganze aussehen könnte in meiner Vorstellung. Es ist dann der Dialog. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es bei mir passiert, weil wenn ich das Spiel spiele, dann habe ich ein Bild im Kopf, wie es auszusehen hat. Das ist aber nicht immer deckungsgleich mit dem, was der Redakteur möchte.
Ja, es ist ein
Es
ewiges
ist, wie gesagt,
Ping-Pong
ein
dann auch,
gemeinsamer
oder?
Moment.
Ist dann auch viel Ping-Pong, oder? Mail hin, Skizze
Absolut.
hin, wieder zurück. Ja, Kopf zu groß, Kopf zu klein, zu comichaft, zu wenig comichaft. Also so diese Prozessfindung wahrscheinlich.
Aber es gibt einen Moment, der in diese Richtung geht, und zwar mache ich es immer wieder ganz gern, weil wir dann verschiedene Elemente haben, dass ich so ein kleines Mockup im Photoshop generiere, verschiedene Karten nebeneinander platziere und dann ein Spielbrett dazu vielleicht. Und wenn man das dann in der Gesamtheit sieht, wie die einzelnen Elemente zusammenwirken, dann kann man schon dieses Gefühl haben, okay, jetzt haben wir die richtige Richtung, jetzt passt es. Da kommt man dann hin und wieder drauf, okay, es stimmt noch nicht, die einzelnen Spielteile wirken noch nicht so zusammen oder geben noch nicht dieses stimmige Bild, das man eigentlich haben möchte.
Wie weit entwickelst du da mit? Also du bist ja Illustrator, du hast gesagt, du kommst ein bisschen aus dieser Modellierecke. Bist du auch beteiligt an der Form von Meeples, von Steinchen, von Material, von Ressourcen, von Plastikgüssen und so weiter? Oder beschränkst du dich rein auf die Illustration von Karten und Spielplan und so?
Da kommen wir jetzt genau wieder zu dem Punkt, warum es ein sehr spezieller Bereich ist, mache ich auch. Also Meeple-Formen, Holzformen ist sogar was sehr, sehr Lustiges. Also das zu entwickeln, das macht irrsinnig viel Spaß, wenn man einerseits eben Formen im Kopf hat, Formen auch zeichnet und die dann in der Umsetzung natürlich immer ein bisschen abweichen auch, rein vom ganzen Produktionsprozess her, wie diese Holzmeeple produziert werden. Aber das macht irrsinnig viel Spaß. Jetzt wirklich die 3D-Sachen, was Spritzguss und Ähnliches betrifft, habe ich schon gemacht, aber dann in Kombination mit jemandem, der eben diesen 3D-Modellierungspart dann auch übernommen hat.
Ja, also einen 3D-Druck hast du dir noch nicht angeschafft.
Nein, noch nicht.
Also ist ja bei Spieleentwicklern ist es ja ein ganz großer Trend, sich solche Meeples und Figuren schon mal irgendwie ausdrucken zu können, um das in Prototypen verwenden zu können.
Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Sache, wobei es die Spiele natürlich nicht besser macht.
Nee, um Gottes Willen. Ich glaube auch, das lenkt eher ab, gell? Wenn man sowas dann kann, dann beschäftigt man sich den ganzen Abend damit, einen Apfelmeeple irgendwie auszudrucken und dann merkt man nachher, nee, es ist doch ein Weltraumspiel. Gell?
Genau. Was aber sehr wohl vorkommt, ist, dass eben in der Entwicklung auch von Holzformen mit 3D-Druck gearbeitet
Ja,
wird.
klar.
Also im letzten Jahr beim Spiel, wo es um stapelbare Schildkröten ging, habe ich dann auch eben vorab so ein Muster bekommen, um das einmal anschauen zu können. Und dafür macht es absolut Sinn.
Was umfasst alles? Also wir haben jetzt gesagt, Spielplan, Karten ist klar. Anleitung hast du auch schon erwähnt, gell? Da muss ja auch illustriert werden. Kannst du mal noch so erzählen, was noch alles so dazugehört? Was sind die Schwierigkeiten, eine Packung zu designen und so?
Ja, wir haben die Stanzteile, also diese Karton-Stanztableaus,
Muss
die
man da auch was
müssen
bedenken, dass irgendwie mit
wir auf
Stanzdruck und
der
so?
einen Seite, und auf der anderen Seite geht es auch um diese Stanzlinie. Diese Stanzkontur, das entwerfe ich auch. Das kann ich auch machen. Ich mache es eigentlich ganz gerne auch dazu, weil ich dann einfach freier bin. Bei größeren Verlagen wird das oft aufgeteilt. Da gibt es einen eigenen technischen Zeichner, der dafür verantwortlich ist. Aber mittlerweile habe ich da ein ganz gutes Gespür dafür. Da muss man auf viele Dinge aufpassen. Die Abstände zwischen den einzelnen Stanzteilen. Was ist überhaupt möglich? Wie lang ist die Stanzlinie? Das ist nämlich auch ganz spannend. Je länger diese oder je mehr Linien drauf sind, desto schwieriger wird es auch in der Produktion. Und wie genau oder wie detailliert dürfen da auch die Formen sein? Also Stanzentwurf ist immer sehr auch ein längerer Prozess, weil es wieder vom Produzenten abhängt, weil unterschiedliche Produzenten unterschiedliche Spezifikationen. Dann kommt natürlich die Schachtel, also dieser Außenbereich. Dazu hat man einerseits die Illustration am Deckel, aber auf der anderen Seite auch diese ganzen Informationen, die auf der Rückseite oben sind. Und ganz am Schluss kommt natürlich dazu das Vorbereiten der druckreifen Daten. Dass man einfach sagt, ich bringe die Daten so weit, dass der Produzent die Druckerei damit, der Produzent damit was anfangen kann. Und habe vielleicht gleich noch im Hinterkopf, wie es in weiterer Folge mit Lizenzpartnern weitergeht. Weil ein Spiel idealerweise nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Französisch, Italienisch, was auch immer erscheint. Und dass man dahingehend die Daten auch gleich aufbereitet, dass die Lizenznehmer gut damit arbeiten können.
An so einer Stelle merkt man auch den Unterschied zwischen der Spiele- und der Brettspiel, also der Videospielbranche und der Brettspielbranche, oder? Ich hab neulich mit einem Environment Designer gesprochen, der bei großen AAA-Produktionen wie halt zum Beispiel Uncharted oder so arbeitet, und der ist wirklich nur für Landschaftsmodelle zuständig. Und in der Brettspielbranche macht man halt sogar die Rückseite der Packung irgendwie. Also ich glaube, es würde keiner sich vorstellen, dass bei sowas wie Assassin's Creed oder Uncharted ein Designer, der den Charakter entwirft, der die Level baut, auch die Packungsgestaltung macht. Das ist schon ein Riesenunterschied, wie unterschiedlich diese Branchen ticken und arbeiten, ne? Von dem Größenverhältnis.
Genau, es ist das Größenverhältnis. Ich habe im Rahmen des Studiums einmal für ein halbes Jahr bei Ubisoft arbeiten dürfen.
Ja, okay.
In Düsseldorf. Grüße an den Norman an dieser Stelle. Und das sind andere Dimensionen. Das ist aber auch das, was ich bei den Brettspielen extrem sympathisch finde, dass du in irrsinnig kleinen Teams Spiele machen kannst, dass du von Punkt Null bis zum Endprodukt komplett eingebunden bist. Es ist in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren aber bei digitalen Spielen wieder verstärkt gekommen, so diese kleinen Entwicklerteams, die irrsinnig kreative Sachen machen. Aber den Prozess vom Anfang bis zum Ende komplett zu begleiten und überall die Finger im Spiel zu haben, das ist natürlich ganz was Spannendes. Und es ist halt sehr, sehr intim fast schon.
Absolut. Ja. Also Brettspiele in so ganz großen Teams kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht gar nicht vorstellen. Selbst wenn es jetzt Millionen von neuen Brettspielkunden durch Insert Moin geben sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass es Sinn machen würde, mit 50, 60 Leuten an einem Brettspiel zu arbeiten, ganz ehrlich. Aber wenn du jetzt schon ist ganz, also du machst Design, du machst die Packung, du machst die Stanzung, reizt es dich manchmal nicht dann zu sagen, okay, jetzt dann gehe ich halt voll in Team und werde irgendwie mein eigener Herr auch noch und produziere mein eigenes Spiel? Du könntest ja im Prinzip alles machen, oder? Hast du schon mal vorgetastet, rangetastet, dein eigenes Spiel zu entwickeln und zu illustrieren?
In gewisser Weise ist es schon passiert. Wir haben ja vor 2, 3 Jahren für Carrera Brettspiele gemacht. Da waren der Hanno Gierke, der Dayu und ich so in einem Dreierteam. Und da war es wirklich der Punkt, dass er von der Spielidee sehr, sehr viel von meiner Seite gekommen ist, vor allem was das Kinderspiel jetzt betroffen hat. Und da ist es schon geschehen. Also es reizt schon, wenn man grundsätzlich weiß, man könnte es von null bis zum Ende hin machen. Und das wird sicher nochmal ein Thema werden. Also das arbeitet in mir. Ich habe viele Prototypen zu Hause. Bin oder habe ja ursprünglich dort gestartet, auch dass ich eigene Spielideen umsetzen wollte. Aber momentan hindert mir einfach der tägliche Job daran.
Ja, klar. Das täglich Brot hindert einen am Weiterentwickeln. Das
ist weil man da schon einfach Muße braucht und einfach viel getestet werden muss. Ja. Und das kostet Zeit.
Ja. Also was ich ja gerne mag bei Brettspielen ist auch so diese Liebe zum Detail. Also um nochmal Agricola rauszupacken, ein Plättchen, in das ich mich dann immer so ein bisschen verliebe beim Spielen. A, die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel den Acker einfach umdrehen kann und selber entscheiden kann, wird der jetzt gerade gepflügt oder wird der schräg gepflügt, was spielerisch so überhaupt gar keinen Unterschied macht und es auch einfach nur zusätzliche Arbeit wahrscheinlich für dich war, sowas anzubieten. Es muss beidseitig bedruckt werden oder auf dem Brettspieltisch in den Holzhütten liegt ja zum Beispiel, auf den Tischen liegt dann auf einer Seite auch ein Brettspiel zum Beispiel.
Genau, so irgendwo liegt es Bonanza.
Genau, natürlich, ja, von Uwe Rosenberg natürlich ja. Auch. Diese Liebe zum Detail, ist das was du einfach machst, weil es dich selber irgendwie dann auch befriedigt im Job oder sind solche Sachen auch geplant oder entstehen die so zufällig?
Eigentlich entstehen sie zufällig bei Agricola, was einfach meine Vorgeschichte, dass ich eben wahnsinnig viel selber gespielt habe und mich, oder bei Brettspielen, die ich dann gespielt habe, habe ich mir oft gedacht, na, das wäre lustig, wenn man da dieses oder jenes Detail einbauen könnte. Oder wenn wir sowieso beide Seiten bedrucken bei den Äckern, dann machen wir die alle unterschiedlich. Und dann richte ich mir so einen Photoshop-Baukasten, wo ich die verschiedenen Ebenen aus- und einblenden kann. Und dann hat man mit wenig Aufwand einfach den Effekt, dass die Spieler am Tisch anfangen zu schauen. Die Details, okay, die Figur steht diesmal dort und dann steht sie da unten und redet mit demjenigen. Und da kann man sehr, sehr einfach doch viel an netten Details reinbringen. Das war etwas, was mir selber bei Spielen abgegangen ist teilweise. Und wenn ich dann schon die Möglichkeit habe, selbst einmal eines illustrieren zu dürfen, dann wollte ich das besser machen. Das ist einfach so die Motivation dahinter. Mittlerweile bleibt leider nicht immer die Zeit dazu, das in dem Umfang zu machen, wie man es gerne hätte.
Klar.
Das ist einfach so ein bisschen die Schattenseite, wenn man mehrere Projekte parallel laufen hat. Man kann einfach nicht unendlich viele Stunden reinbuttern und nur eine Ebene an Details reingeben. Aber wenn es irgendwie möglich ist, einerseits Details und auf der anderen Seite Easter Eggs baue ich auch ganz gerne ein, ja, wenn es möglich ist, gerne.
Wie viel Zeit fließt denn? Nee, lass uns erstmal über die Werkzeuge reden. Gib doch mal so ein bisschen Überblick, wie sind so deine Arbeitswerkzeuge? Was benutzt du alles? Wie schnell wird es digital oder gehst du erst sehr spät in die digitale Produktion rein?
Mittlerweile ist 100% digital. Also ich habe zu Beginn noch illustriert per Hand, zumindest die Outlines und die Grundillustration und habe dann am Rechner koloriert. Mittlerweile passiert alles digital. Das heißt, vom Werkzeug her, ja, ich sitze vorm iMac und habe mein Wacom-Grafiktablett.
Okay, also trotzdem Stiftgefühl natürlich, klar,
Ja,
nicht mit der Maus.
das muss sein. Und von der Software her ist es Adobe. Also es ist der Photoshop, es ist das InDesign, es ist für die Meeple-Formen, die wir heute schon angeschnitten haben, ist es der Illustrator. Die haben einfach eine ziemliche, ja, Dominanz am Markt und es ist die Standardsoftware, die dann auch seitens der Produzenten und Verlage verwendet
Aber
wird.
das ist ja bei Druck eigentlich auch üblich, dass man mit Vektorenprogrammen und so arbeitet, gell? Das wird ja am Ende schlussendlich alles in die Druckerei geschickt.
Genau.
Ja. Wie viel Zeit, also wie gehst du denn da so vor von deinem, du bist ja Freiberufler, wie viel Zeit planst du denn ein für solche Geschichten? Also ist es einfach der Erfahrungswert jetzt oder verschätzt und verkalkuliert man sich da ständig trotzdem immer noch, wie lange man für sowas braucht? Weil man weiß ja vorher nicht. Ich komme ja auch aus dem Dienstleistungsgeschäft. Man weiß ja vorher meistens eben nicht, wie schnell gefallen die Entwürfe meinem Kunden. Und im Endeffekt sind es ja Kunden bei dir. Wenn der jetzt 50 Mal sagt, nee, doch nicht so anders überarbeiten, das kann man ja schlecht vorher wissen, ne?
Ja und nein. Also zu Beginn weiß man es natürlich nicht. Ich habe dann die ersten Jahre sehr intensiv so einen Time-Tracker laufen gehabt, um einfach bei jedem Projekt mitzuschreiben, wie viel Zeit es wird, mache ich nach wie vor. Und das hat mir einfach dann so ein wenig das Gefühl gegeben, zu wissen, okay, bei dem Verlag, mit dem Redakteur dauert es ein wenig länger, bis wir in die eigentliche produktive Phase kommen. Bei dem Verlag, mit dem Redakteur geht es wesentlich schneller. Ein guter Indikator jetzt einmal zu Beginn, das Material, Umfang des Materials. Das steckt man ab, so und so viele Karten, so und so viele Spielpläne, Coverillustrationen, was auch immer. Und darauf aufbauend kann man das also kann es ich mittlerweile ganz gut schätzen. Natürlich geht es auch immer wieder daneben. Es gibt einfach Spiele, die in der Entwicklung so lange brauchen, die auch redaktionell so lange verbessert und optimiert werden, dass da einfach immer wieder Änderungen dazukommen. Aber im Großen und Ganzen habe ich das ganz gut im Griff.
Da gibt es übrigens auf der Lookout-Spiele-Seite auch noch so einen von damals, gell, von Agricola, einen Werkstattbericht von dir.
Genau.
Der ist auch sehr lesenswert, wo es nochmal so reingeht, wie du rangegangen bist. Man sieht alte Bleistiftzeichnungen, man sieht dicke, fette Ordner. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr aktuell, wie du arbeitest heutzutage, aber so ein schöner Rückblick, glaube ich, oder wie es damals war.
Ja, das war ganz schön. Das war eben über den Sommer. Bin ich wirklich mit dem Ordner, haben wir verschiedene Vorlagen ausgedruckt und bin im Ordner im Garten gesessen und hab gezeichnet. Das war schon ganz nett auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es natürlich eine große Menge an Illustrationen. Es sind über 300 Karten in dem Spiel. Sind jetzt natürlich keine wahnsinnig detaillierten Illustrationen, aber es hat so einen, ja, einfach naiven Stil, der da ganz gut gepasst hat auch. Und das war schon ein schöner Sommer, ja.
Ja. The Summer of 2007. Sehr schön. Wo siehst du dich denn so in Zukunft? Also ist es jetzt, fühlst du dich da jetzt sowohl in der Brettspielbranche, dass du sagst, ja, da kann ich irgendwie bleiben, oder musst du immer noch so das Gefühl haben, ein zweites Standbein irgendwo griffbereit zu haben? Oder ist die so am Wachsen, diese Branche, dass das keine Sorgen dir bereitet? Ein tiefes Seufzen.
Nein, ich bleibe auf jeden Fall der Branche erhalten. Bin jetzt einerseits so gut verankert, dass es von der Auftragslage her schön ausschaut. Auf der anderen Seite bin ich ja auch schwerpunktmäßig, und der Schwerpunkt wird immer stärker und immer größer, bei Lookout verankert, bei Lookout Spiele, weil dort einfach sehr, sehr viel dazukommt. Einerseits Illustration neuer Spiele, auf der anderen Seite eben auch die Pflege diversen Lizenzen. Das heißt, jedes Spiel, das irgendwo, jedes Agricola, das aus produziert wird, landet noch einmal bei mir am Schreibtisch. Mhm. Einfach um drüber schauen zu können, um die Daten, bevor sie in die Druckerei gehen, noch einmal zu kontrollieren. Das heißt, da passiert sehr, sehr viel im Hintergrund. Das ist jetzt nicht wahnsinnig spannend, aber es muss auch gemacht werden und es ist im Grunde ganz, ganz wichtig. Mhm. Das heißt, schwerpunktmäßig werde ich auf jeden Fall bei Lookout bleiben. Hin und wieder noch ein anderes Projekt, ja, aber ich bin auch mit dem Lookout-Bereich sehr, sehr gut ausgelastet.
Na, das ist doch schön. Aber das ist auch interessant. Also das heißt, da passiert auch nach der Veröffentlichung des Spiels noch wahnsinnig viel, von dem man so als Otto-Normalverbraucher gar nicht viel mitbekommt, weil wenn so ein Spiel dann international wird, dann geht es jedes Mal über deinen Tisch quasi, oder? Habe ich das richtig verstanden? Oder?
Ja, genau. Okay. Genau. Das war gerade von der ersten Auflage zur zweiten bei Agricola. Das musste ich im Prinzip von Grund auf noch einmal neu gestalten und neu vorbereiten, eben damit die Lizenzpartner damit umgehen können, damit die Lizenzpartner das sehr, sehr schnell anpassen können. Und war einfach ein tolles, spannendes Projekt, was so an Input reinkommt, worauf man aufpassen muss, wenn man Spiele auch gestaltet, im Hinblick eben, wie mache ich es meinen Lizenzpartnern möglichst einfach, das umzusetzen, oder wie mache ich so, dass sie möglichst wenig verhauen können auch.
Mhm. Cool. Also der tägliche Job ist auf jeden Fall ausgefüllt. Gut. Was rätst du denn jungen Menschen, die gerne Brettspiele entwickeln möchten und auch sagen, ich habe eigentlich nicht so eine kreative Ader im Entwickeln, sondern eher in der Illustration. Wie kommt man in diese Branche rein?
Sehr schwer, weil die bestehenden Illustratoren eben, ja, wirklich schauen, dass ein Jahr niemand dazu reinkommt, und wir das eigentlich jedem raten, das nicht zu machen. Aber grundsätzlich muss man mal bereit sein, sehr, sehr viel zu arbeiten. Ja. Das ist einfach so.
Ich bin raus.
Die Menge an Projekten braucht, weil man mit heißen Zeiten zu kämpfen hat. Essen, Verkaufsmesse, bedeutet bei mir im Sommer eigentlich, dass ich bin Frühaufsteher, so von 4 bis irgendwann 9, 10 am Abend am Rechner sitze, und das über 2 Monate, 7 Tage die Woche. Weil einfach in Essen die Spiele fertig sein müssen, weil sie dort verkauft werden.
In enormer Zeitdruck dann, ja klar.
Ja. Das heißt, das ist das Erste. Und das Zweite ist, reinrutschen, irgendwie vorstellen, vielleicht auch einen Prototypen zum Spiel einmal illustrieren, vielleicht einmal ein bestehendes Spiel neu zu illustrieren und dann eben auf den Messen sich bei Verlagen vorstellen. Es kommen ganz viele Illustrationsbewerbungen rein bei den Verlagen. Da fehlt dann teilweise einfach auch die Zeit, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Und die Verlage neigen dann dazu, das ist jetzt mein Glück, oder das ist das Glück der etablierten Illustratoren, neigen dann natürlich dazu, wenn sie ein Spiel am Tisch haben, überlegen sie einmal zuerst, wer könnte da passen. Mhm. Und da denkt man natürlich eher an bekanntere Namen als an den Stapel von Bewerbungen, der vielleicht irgendwo im Eck des Büros steht.
Ja, muss man ja auch fairerweise sagen. Also wenn man als Redakteur so ein Spiel leitet und verantwortet, wenn die jetzt dir was schicken und sagen, hier, wir brauchen 50 Karten im, was weiß ich, im Hafenlook und mit Matrosen und tralala, dann leg los. Und dann weißt du, glaube ich, von dir aus einfach schon, was erwartet wird, dass Meeples gebraucht werden, wie die Packung aussehen muss. Sowas muss man natürlich neuen Illustratoren dann erst erzählen. Also ich kann es auch nachvollziehen, dass für die Arbeit eines Redakteurs es viel einfacher ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sowas schon zigmal gemacht haben und mit denen man das zusammen ja auch schon mal gemacht hat. Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwie auch, bei dir hat's ja auch geklappt. Da wollten sie auch was Frisches haben. Also von daher einfach versuchen wahrscheinlich, gell? Dranbleiben.
Ja, und vielleicht eher die kleineren Verlage ansprechen. Weil die dann eher bereit sind, einmal was auszuprobieren, weil die oft auch nicht den Zeitdruck haben. Weil die oft auch vielleicht über ein attraktives Budget lockbar sind. Ja. Es gehört Glück dazu, wenn man einmal den Fuß in der Tür hat, dann geht's eigentlich ganz gut.
Ja. Was vielleicht auch noch ein Weg sein könnte, so Gameboard, Boardgame Jams Ausschau zu halten und da dann quasi junge Autoren dazu bewegen, quasi da von Anfang an Kontakt zu knüpfen, gell, und da vielleicht schon mit zu illustrieren, wenn sich daraus was entwickelt. Und dann hat man ja quasi auch schon so seine ersten Kontakte geknüpft. Wenn dann dieser Autor irgendwann mal erfolgreich werden sollte, hat der vielleicht auch einen direkteren Draht zu einem selber. Ja. Schön, dann danke ich dir für diese Einblicke in die Branche, in die Welt der Brettspielillustratoren. Kriegst du auch manchmal die Frage gestellt, so, kann man davon leben?
Ja, sehr oft sogar. Illustratoren sind in der glücklichen Lage, dass sie davon leben können. Wie
Ja.
gesagt, die kleine Fußnote, man muss bereit sein, viel zu arbeiten. Aber es geht. Autoren, Spieleautoren haben zum Beispiel ein ganz anderes Problem. Also bis die von ihrer Arbeit leben können, dauert es wesentlich länger,
Ja.
weil Illustratoren einfach das Glück haben, dass die Bereitschaft oder das Verständnis der Verlage da ist, dass für die Arbeit bezahlt wird und dass die Arbeit in einer fairen Weise bezahlt wird. Wenn man beim Spieleautor, wenn man die Stunde Spieleautor in ein Spiel reinsteckt, bezahlen würde, dann ja, könnte man, glaube ich, aufhören,
Dann
Brettspiel zu
wäre
machen.
jedes Spiel irgendwie so eine Mega-Civilization-Preisklasse. Genau.
Genau.
Gut, vielen Dank. Dann viel Spaß noch beim Weiterillustrieren, beim Entwickeln von hoffentlich auch eigenen Spielenideen. Wir halten die Augen offen,
Dankeschön.
was da so kommt. Und wir sehen uns spätestens in Nürnberg und in Essen wieder.
Würde mich freuen.
Gerne. Bis bald.
Tschüss.
Halt bei noch ein bisschen Eigenwerbung für dich. Gibt es irgendwas, wo man dich verfolgen kann? Hast du eine eigene Webseite oder so?
Es gibt eine Webseite, die ich leider schmählich vernachlässige, aber idealerweise auf Facebook nach Clemens Franz suchen.
In der Reihenfolge, genau.
Genau.
Alles klar. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.